D-Radio Wissen. Update.
Der Frust über die Uneinigkeit in der Flüchtlingskrise in der EU ist groß. Das hört man auch dem Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn, an.
Wenn Europa daran scheitert, an dieser Herausforderung, die wir uns zu stellen haben, dann gibt es in dieser Form kein Europa mehr. Dann gibt es keine Werte mehr, die zu Europa passen.
Gestern Abend haben sich die EU-Innenminister wieder einmal nicht auf eine Verteilung der Flüchtlinge einigen können. Und das stürzt die EU in eine tiefe Krise. Der Streit um die Flüchtlinge gefährdet das Projekt Europa. Und das ist unser Thema hier im Update. Ich bin Jakob Vogel. Hallo.
Update.
Ich bin davon überzeugt, dass viele Länder den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass das Problem an ihnen vorbeizieht, weil Deutschland und Österreich, Schweden eine andere humanitäre Einstellung auch nach außen signalisiert haben.
Das war Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann heute in Berlin. Nachdem es gestern in Brüssel wieder keine Einigung zwischen den EU-Innenministern gegeben hat, versuchten heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Amtskollege aus Österreich wenigstens Einigkeit zu demonstrieren. Beide kündigten an, dass schon nächste Woche auf einem EU-Sondergipfel die Staats- und Regierungschefs über die Krise beraten sollen. Im Mittelpunkt soll dabei aber nicht die Verteilung von Flüchtlingen stehen, sondern die Hilfe für die Herkunftsländer. Merkel reagierte in Berlin auch auf Kritik, die es an der deutschen Flüchtlingspolitik gibt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
Inzwischen mehren sich in der Bundesregierung die Stimmen, die mehr Druck auf EU-Länder machen wollen, die bis jetzt eine Verteilung der Flüchtlinge ablehnen. Innenminister Thomas de Maizière verwies darauf, dass vor allem die Länder eine Quote ablehnen, die die meisten EU-Fördermittel bekommen. Auch Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel regte an, über Sanktionen nachzudenken.
Das, was wir jetzt erleben, bedroht Europa weit mehr als die Griechenland-Krise. Deutschland wird nicht bereit sein können, als Zahlerland in Europa aufzutauchen und dann alle machen mit, wenn sie Geld bekommen. Aber keiner macht mit, wenn Verantwortung zu tragen ist. Das ist das Ende der jetzigen Finanzierungsgrundlage, wenn das so weitergeht.
Während auf europäischer Ebene über eine Lösung gestritten wird, hat Ungarn inzwischen Fakten geschaffen. Die Grenze zu Serbien ist seit heute dicht. Außerdem drohen in Ungarn jetzt 3 Jahre Gefängnis oder die Abschiebung für die, die illegal ins Land kommen. Außerdem hat Ungarn heute angekündigt, dass es auch einen weiteren Grenzzaun bauen will, und zwar zu Rumänien. Osteuropa-Korrespondent Ralf Borchardt weiß mehr.
Setzt Ungarn diesen Plan durch, dürfte das den Streit innerhalb der EU um die Flüchtlingspolitik noch einmal verschärfen. Serbien ist kein EU-Mitglied, Rumänien aber schon. Ungarn würde also einen Grenzzaun zu einem EU-Partner errichten. Am schon bestehenden Zaun wird die Lage auf der serbischen Seite gleichzeitig immer angespannter. Laut Augenzeugen haben mehrere hundert Flüchtlinge einen Sitzstreik begonnen und wollen so lange nichts mehr essen und trinken, bis Ungarn den Zaun wieder öffnet.
Die ungarische Regierung hat an der Grenze zu Serbien heute eine Transitzone eingerichtet. Asylsuchende können dort zwischen 6 und 22 Uhr ihre Anträge abgeben. Über die Anträge wollen die Behörden dann innerhalb weniger Stunden entscheiden. Sollte es länger dauern, sollen die Flüchtlinge einen Schlafplatz bekommen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Wir müssen es wieder schaffen, einen europäischen Geist zu erschaffen, hat Kanzlerin Merkel heute gesagt. Im Netz haben viele schon keine Hoffnung mehr. So Faxel schreibt bei Spiegel Online: Es wird Zeit, den Kasper-Verein zuzumachen und wieder selbst Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Wenn Frau Merkel das nicht kann, dann eben ohne sie. Ein Rücktritt geht schnell. Und Andreas Otto meint via Twitter: Meine Prognose, irgendwann werden hier Soldaten auf Migranten schießen und dann brennt hier so richtig die Hütte. Karaya dagegen hat einen konkreten Vorschlag. Nach der faktischen Vergemeinschaftung der Schulden in der EU bzw. dem Euroraum hilft hier nur eine Vergemeinschaftung des Asylrechts. Das deutsche Asylrecht muss gegen ein europäisches ausgetauscht werden. Das ist der einzige Weg, ein weiteres Zerreißen der EU abzuwenden. Christian Köller fragt bei Facebook: Was würde wohl rein hypothetisch passieren, wenn man für jeden aufgenommenen Syrer einen Polen, Slowaken oder Ungarn in sein Heimatland ausweisen würde? Auf einmal würde auf europäische Verträge und Solidarität gepocht werden. Krankes Europa. Gleich im Anschluss geht es in unserer Redaktionskonferenz darum, wie einfach wir Deutschen uns inzwischen in der ganzen Welt bewegen. Patrick Reitinger schreibt dazu auf unserer Facebook-Seite: Ich hoffe, das macht aus uns eine Generation, die sich des großen Glücks der europäischen Freiheit bewusst wird, sich in den Tagen des Nationalismus und der Abschottungspolitik auch erhebt und diese Freiheit verteidigt. Bin dann da weg nach Wien. Ups, halt, geht ja gar nicht, Grenze geschlossen.
Was sonst noch wichtig war?
Es ist ein vielbeachtetes Urteil, was jetzt grundlegend nochmal auch den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ermöglicht, ihre Sozialsysteme national auch zu gestalten. Und das ist erstmal für uns in der jetzigen Situation eine große Sache.
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles freut sich über ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Der hat heute entschieden, dass EU-Staaten Einwanderern aus anderen EU-Ländern unter Umständen die Sozialhilfe verweigern dürfen. Die Richter begründen ihr Urteil damit, dass ein Staat das Recht hat, seine Sozialsysteme dafür zu schützen, ausgenutzt zu werden. Die Einzelheiten hat unser Reporter Kai Küstner.
Eine Schwedin streitet sich mit dem Jobcenter Berlin-Neukölln. Sie war nach Deutschland gezogen, hatte hier auch für kurze Zeit gearbeitet, dann aber nicht mehr. Die Behörden zahlten ihr eine Zeit lang Arbeitslosengeld, genau ein halbes Jahr lang, stellten diese Zahlungen jedoch anschließend ein. Dagegen hatte die Schwedin geklagt. Der Europäische Gerichtshof entschied jetzt zugunsten des Jobcenters und bestätigte die deutsche Regelung, der zufolge die Sozialhilfe nach 6 Monaten eingestellt werden darf, wenn eine EU-Ausländerin oder ein EU-Ausländer zuvor nur vorübergehend gearbeitet hat.
Ich persönlich weine keinem Minijob nach, wenn er es in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einmündet.
Das sagt Stefan Kürze vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Er hat heute gemeinsam mit Arbeitsministerin Andrea Nahles eine erste Bilanz zum Mindestlohn gezogen, der seit Anfang des Jahres gilt. Nahles und die Gewerkschaften sind fürs Erste zufrieden. Der DGB erklärte, dass vom Mindestlohn vor allem Ungelernte und Aufstocker profitieren. In Ostdeutschland sind deren Löhne dadurch um mehr als 9% gestiegen. Der DGB forderte aber mehr Kontrollen, weil es immer noch schwarze Schafe gibt, die den Mindestlohn umgehen, vor allem in der Gastronomie. Stefan Kürze.
Insbesondere bei geringfügig Beschäftigten werden neue Arbeitsverträge geschlossen, die zwar regelkonform sind, aber die verlangte Arbeitsleistung liegt viel höher und damit reduziert sich natürlich der Stundenlohn.
Die Bilanz der Arbeitgeber zum Mindestlohn ist dagegen negativ. Sie sagen, dass er dazu geführt hat, dass Arbeitsplätze gestrichen wurden, vor allem Minijobs. Die Deutsche Bahn hat heute ihren neuen Fahrplan vorgestellt. Sonst wurden zu dieser Gelegenheit auch Preiserhöhungen angekündigt. Zum Fahrplanwechsel im Dezember verzichtet die Deutsche Bahn aber darauf, zumindest im Fernverkehr. Berthold Huber von der Bahn.
Sie wissen, dass wir starken Wettbewerb von der Straße und der Luft hatten, aber der Fernbus als der, will mal sagen, markanteste Wettbewerber in den Markt eingetreten ist, der, und da braucht man nicht drum rumreden, das Spiel am Markt verändert hat.
Deshalb sollen Normalpreise, Sparpreise und die Kosten für Bahncards nicht erhöht werden. Neu ist, dass Spartickets in Zukunft auch bis kurz vor Abfahrt gebucht werden können.
Was noch wichtig wird.
In Berlin geht's gleich weiter in Sachen Flüchtlingskrise. Im Kanzleramt trifft sich Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Mit dabei sind aber auch einige Bundesminister und der Chef vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie der Bund die Länder besser unterstützen kann. Sie haben zurzeit alle Hände voll damit zu tun, die ankommenden Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hatte schon gestern Abend in der ARD einen Plan B von der Bundesregierung gefordert, für den Fall, dass die Umverteilung der Flüchtlinge in der EU nicht klappt. Die Landeschefin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, setzt vor allem auf schnellere Asylverfahren.
Es kann und darf nicht weiter sein, dass die Schweiz 11 Tage braucht oder 48 Stunden und Holland 11 Tage braucht und wir 5,5 Monate. Denn im Moment geht vollkommen unter, dass wir noch viele Flüchtlinge in Deutschland haben, die gar kein Bleiberecht haben werden.
Bis jetzt braucht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Schnitt fast ein halbes Jahr, um einen Asylantrag zu bearbeiten. Die Kosten für die Flüchtlinge tragen in dieser Zeit die Länder, auch für jene, die später abgelehnt werden. In der Champions League dürfen heute Abend gleich 2 deutsche Mannschaften ran. Der VfL Wolfsburg meldet sich nach 6 Jahren erstmals wieder in der Königsklasse des Fußballs zurück. Um 20.45 Uhr startet der deutsche Vizemeister und Pokalsieger gegen ZSKA Moskau in die Gruppenphase. Mit Spannung wird auch auf das 2. Spiel geschaut. Dort muss Borussia Mönchengladbach beim FC Sevilla ran. In der Bundesliga ist Gladbach Tabellenletzter und hat noch keinen Punkt erspielt. Sevilla ist dafür ein knackiger Gegner. Die Spanier sind schließlich amtierende Europa-League-Sieger.
Und sonst in der Welt?
In Kuwait hat ein Gericht 7 Menschen zum Tode verurteilt. 8 weitere Angeklagte bekamen Gefängnisstrafen. Insgesamt waren 29 Menschen angeklagt, weil sie Ende Juni an dem Anschlag auf eine schiitische Moschee in Kuwait beteiligt gewesen sein sollen. Davon wurden 14 freigesprochen. Gegen Todesurteile kann in Kuwait Berufung eingelegt werden. Bei dem Anschlag hatte sich ein islamistischer Selbstmordattentäter während des Freitagsgebets in die Luft gesprengt und dabei 27 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Am selben Tag, an dem auch in Tunesien und Frankreich Anschläge von Islamisten verübt wurden. In der Türkei ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den einflussreichen Medienkonzern Dogan. Der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge lautet der Vorwurf auf Verbreitung terroristischer Propaganda. Zum Dogan-Konzern gehören unter anderem die Zeitung Hürriyet und der Fernsehsender CNN Türk. Beide gelten als regierungskritisch. Sie wurden schon öfter von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP kritisiert. Anlass für die Ermittlungen ist, dass Medien des Dogan-Konzerns unzensierte Fotos von getöteten Soldaten und zensierte Fotos von Mitgliedern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK bei den letzten Kämpfen veröffentlicht hatten. So ganz sicher ist es immer noch nicht, ob in Polen wirklich ein gepanzerter Zug der Nazis unter der Erde liegt. Das hatten Ende August zwei Männer behauptet. Sie wollten aber nicht verraten, wo er sich genau befindet, bis ihnen ein Finderlohn zugesichert wird. Wenn der Zug ausgegraben wird, sollte das aber mit aller nötigen Vorsicht passieren. Ein Wissenschaftler von der Militärischen Akademie in Warschau warnt nämlich davor, dass der Zug hochgiftige chemische Kampfstoffe geladen haben könnte. Deshalb sollte ein Evakuierungsplan für die Gegend ausgearbeitet werden, bevor mit möglichen Ausgrabungsarbeiten angefangen wird. Historikern zufolge gab es etwa 60 Kilometer von der angeblichen Fundstelle des Zuges entfernt eine Fabrik, in der der hochgiftige Nervenkampfstoff Tabun hergestellt wurde.
Wissensnachrichten.
Wir zerstören unseren Boden durch Landwirtschaft und Städte. Und das wird auf Dauer richtig teuer. Das ist, kurz gesagt, das Ergebnis einer internationalen UNO-Studie. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten. Du hast dir die Studie angeschaut. Wie viel genau kostet uns denn das Ganze?
Weltweit knapp 6 bis gut 9 Billionen Euro pro Jahr haben die Wissenschaftler der Initiative Economics of Land Degradation berechnet. Zum Beispiel eben wegen Ernteausfällen, weil der Boden einfach nicht mehr hergibt, oder wegen Wassermangel. Und das alles dann umgerechnet in Geld.
Ja, das heißt, es geht also vor allem nicht um Umweltaspekte, wie sonst meistens bei diesem Thema, sondern um wirtschaftliche Argumente.
Die Forscher kommen mit diesen wirtschaftlichen Argumenten, um Politikern und Unternehmen zu zeigen, ihr könnt so nicht weitermachen, sondern müsst was ändern, denn sonst geht's euch ans Geld. Und über kurz oder lang hat das natürlich auch Folgen für die Menschen, die in solchen, ich sag mal, abgewirtschafteten Gebieten leben. Die Forscher erwarten rund 50 Millionen zusätzliche Flüchtlinge in den nächsten 10 Jahren. Und das alles nicht nur, weil die Landwirtschaft nicht nachhaltig ist, sondern weil Städte immer größer werden. Das sagt Marc Schauer von der Uni Bonn, der die Studie mitverfasst hat.
Unsere Vorfahren haben genau da Städte errichtet und Siedlungen errichtet, wo alles gut gewachsen ist und wo eine Ernährung leicht war. Um diese Plätze herum haben sich Städte gebildet und wir versiegeln aktuell die wertvollsten Flächen, die wir haben eigentlich.
Insgesamt guckt die Studie auf die ganze Welt, zum Beispiel nach Zentralasien. Da verschwenden 5 Länder, darunter Kasachstan und Usbekistan, mit ihren Baumwollplantagen das Wasser von 2 Flüssen, sodass man da in 15 oder 20 Jahren gar nichts mehr anbauen kann, sagt Schauer. Aber es reicht auch schon, wenn wir uns zum Beispiel mit Spanien beschäftigen.
Wieso Spanien? Wie ist die Situation da?
Da wird meistens auch künstlich bewässert und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass deshalb dort in 5 bis 10 Jahren schon nicht mehr so viel geerntet werden kann wie jetzt. Stattdessen müsste man, sagen sie, kleinere Flächen bewirtschaften, die zum Beispiel keine riesigen Bewässerungssysteme brauchen. Da gibt es auch schon Projekte in Spanien und in Portugal, wo verwaiste Gebiete wieder genutzt werden und die Bevölkerung selbst profitiert und auch wieder neue Arbeitsplätze entstehen.
Wir bleiben beim Thema Landwirtschaft und gucken jetzt mal auf die Bienen. Die sollen demnächst nicht nur Pflanzen bestäuben und Honig geben, sondern Pflanzen auch vor Krankheiten schützen.
Sie sollen durch die Gegend fliegen und sozusagen Impfungen verteilen. Daran haben niedersächsische Forscher 3 Jahre lang mit Kollegen aus ganz Europa gearbeitet. Das Prinzip funktioniert so, wenn die Bienen oder auch Hummeln, das geht auch mit denen, aus ihrem Stock rausfliegen, müssen sie erstmal durch einen Tunnel durch, den die Forscher aufgebaut haben. Und in diesem Tunnel sind Sporen von einem unschädlichen Pilz. Die Sporen nehmen die Bienen dann auf und verteilen sie beim Nektarsammeln. Und die Sporen setzen sich auf den Pflanzen fest, sind aber wie gesagt nicht schädlich. Aber durch diesen unschädlichen Pilz bleibt auf der Pflanze kein Platz mehr für schädliche Pilze. Das haben die Forscher an Bio-Erdbeeren getestet und sie haben wirklich festgestellt, dass die Erdbeeren durch die Bienen weniger vom Grauschimmel befallen werden. Theoretisch funktioniert das also. Bis das System aber praxistauglich ist, muss noch eine Menge weiter geforscht werden.
Ja, und was zum Thema Autos geforscht wird, wird gerade in Frankfurt vorgestellt, auf der internationalen Automobilausstellung. Unter anderem geht es darum, wie kriegen wir Autos sparsamer und leichter hin.
Das ist auch der Schwerpunkt der Fraunhofer Gesellschaft. Die präsentiert in Frankfurt zum Beispiel einen neuen leichten und kleinen Elektroantrieb. Der wird direkt in die Achse eines Autos integriert. Oder die Forscher nutzen Magnesium als neuen Werkstoff. Das ist extrem leicht und man kann zum Beispiel bei Nockenwellen 60% Gewicht einsparen. Das Ganze spart also Gewicht und auch Ressourcen.
Ja, spannend. Vielen Dank, Anne Zuber.
Wetter.
Am Abend regnet und gewittert es nur noch an der Küste. Heute Nacht kommt der Regen dann aber im Südwesten und Westen zurück. Die Temperaturen gehen runter auf 13 bis 7 Grad. Morgen wird es dann so ähnlich wie heute. In der Nordwesthälfte bewölkt und verregnet, manchmal mit Gewittern. Im Osten und Südosten kommt auch mal die Sonne durch. Dazu gibt es 17 bis maximal 25 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.